Knapp 10% der Menschen in Österreich leiden unter Spannungskopfschmerzen oder Migräne. Woran das liegen kann und warum Betroffene besser keine Hotdogs mehr essen oder Rotwein trinken, das weiß der Neurologe und Universitätsprofessor Dr. Thomas Berger. Was außerdem noch helfen kann?
Das eine ist Entspannungstechniken. Und da können Sie machen, was Sie wollen. Vom Yoga bis zum Jacobson Entspannungstraining, bis zu Biofeedback, bis zu was auch immer man persönlich zur Entspannung tut. Oder das zweite ist auch körperliche Betätigung.
Das alles und mehr erwartet Sie in der heutigen Podcast-Folge.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Ja, auch heute möchte ich der Erleuchtung ein kleines Stückchen näher kommen. Mein Name ist Marie Lang, ich bin Journalistin und Moderatorin und tauche mal wieder hier im Austria Center Vienna gemeinsam mit einem Wissenschaftler in ein hochkomplexes Thema ein. Obwohl, eigentlich ist das heutige Podcast-Thema auf den ersten Blick ziemlich banal. Oder wer von Ihnen hat noch nie Kopfschmerzen gehabt? Eben. Wobei Ausnahmen bestätigen die Regel und solch eine Ausnahme habe ich heute hier bei mir. Wie gut, dass er zeitgleich auch Experte in Sachen Kopfschmerzen ist, der Neurologe Thomas Berger. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Thomas Berger ist der Leiter der Uniklinik für Neurologie an der Medizinischen Universität Wien. Das heißt, er forscht am menschlichen Nervensystem, das ja auch krank werden kann und sich dann in so Erkrankungen wie Epilepsie, Multiple Sklerose oder eben Migräne sehr starke Kopfschmerzen äußern kann. Und weil er schon mal hier im Verstehe-Podcast zu Gast war und wir, nachdem das Mikro abgedreht war, auch ein paar persönliche Dinge besprochen haben, weiß ich eben, dass er in seinem ganzen Leben noch nie Kopfschmerzen gehabt hat. Haben Sie mich auf den Arm genommen oder wie kann denn das sein?
Naja, Gott sei Dank scheint es so zu sein, weil ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich ein Problem mit meinem Erinnerungsvermögen, was ich hoffentlich nicht habe. Deswegen ist mir lieber, keine Kopfschmerzen jemals gehabt zu haben. Wobei natürlich ich damit halt zu den quasi 50% gehört, die ihrem Leben lang keine Kopfweh haben. Und die anderen 50% natürlich schon.
Das heißt, es ist wirklich so, 50% der Bevölkerung hatte noch nie Kopfschmerzen?
Ja, es ist vielleicht sogar eher so, dass also die lebenslange Wahrscheinlichkeit, irgendwann einmal Kopfschmerzen gehabt zu haben oder zu erleiden, ist sogar höher als 50%. Wobei man natürlich da alles Mögliche hineinverpackt. Es gibt laut, jetzt werden mich diejenigen Kopfschmerzexpertinnen Österreichs verbal züchtigen, aber ich kann mich zumindest erinnern, dass aus der internationalen Kopfschmerzklassifikation es, glaube ich, über 200 Kopfschmerzarten gibt. Also das heißt, man hat eine Chance, eine dieser 200 im Leben einmal oder im Unglücksfall auch häufiger zu erleben.
Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, es gibt diverse Organisationen, Institutionen, Vereine, die sich wirklich auf Kopfschmerzen spezialisiert haben. Das heißt, das zeigt auch, dass es für viele Menschen ein sehr, sehr großes Problem ist. Können wir vielleicht auch nochmal kurz aufdröseln? Kopfschmerzen sind nicht gleich Kopfschmerzen, haben wir jetzt schon gelernt. Wo gibt es denn da Unterschiede und wie kann man die feststellen?
Grundsätzlich werden klassifiziert eine ganze Vielzahl von Kopfschmerzen. Wobei aus einer sehr vereinfachten Sicht gibt sogenannte primäre Kopfschmerzen und sogenannte sekundäre. Was heißt primäre? Primär bedeutet, dass nicht ein offensichtlicher Grund dahinter steckt. Sekundäre sind, wo also eine offensichtliche Ursache besteht. Also ich sage jetzt zum Beispiel, wenn ich mir das Genick verrissen habe und Kopfschmerzen habe, dann habe ich Kopfschmerzen, weil ich mir meine Halswirbelsäule verrissen habe. Wenn ich zu viel Alkohol gestern Abend konsumiert habe und heute mit Kopfschmerzen erwache, dann ist es ein sekundärer Kopfschmerz aufgrund des übermäßigen Alkoholgenusses. Und dem stehen eben gegenüber die sogenannten primären Kopfschmerzen, wo es also keine fassbaren Ursachen gibt.
Und diese Kopfschmerzen sind für die Betroffenen wahrscheinlich auch belastender, weil wenn ich gestern einfach zu viel Wein getrunken habe und am nächsten Tag mit Kopfschmerzen aufwache, weiß ich zumindest, ich bin selbst schuld und ich weiß auch, wie ich es wieder vermeiden kann. Diese Kopfschmerzen, die primäre Ursachen haben, also wo man nicht genau weiß, woher sie kommen, wie wird denn das untersucht? Also wann landet man denn bei Ihnen auf der Neurologie?
Das stimmt zwar, wie Sie sagen, mit dem alkoholinduzierten Kopfschmerz, aber natürlich, wenn es einen anderen gibt, wie zum Beispiel eben gesagt einen Tumor, der als Ausdruck des Symptoms Kopfschmerzen hat, dann ist natürlich das eine andere Konsequenz. Und das ist übrigens auch die häufigste natürlich Angst, die jemand, der Kopfschmerzen das erste Mal in seinem Leben hat, natürlich irgendwie sehr naheliegend hat. Und das führt mir auch gleich dazu, zur Frage, die Sie gestellt haben, wie klärt man das ab? Wir als Neurologinnen und Neurologen sind Menschen, die gelernt haben, sehr genau zuhören zu müssen und sehr genau nachfragen zu müssen. Das bezeichnet man als die Anamnese, das heißt also sehr genau die Art des Kopfschmerzes, wann es auftritt, unter welchen Bedingungen es auftritt, ob es irgendwelche Einflussfaktoren gibt, etc., etc., wo es lokalisiert ist, wie stark es ist. Und dann nach dem anfangen einmal eine grobe Einteilung, wo vermuten wir, diesen Kopfschmerz hinzuverorten. Und üblicherweise ist es dann auch so, dass dann eine bildgebende Untersuchung in der Regel eine Kernspintomographie gemacht wird, um eben auszuschließen, dass die Art des Kopfschmerzes eine Ursache im Gehirn hat.
Gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück, bevor man bei Ihnen, einem Neurologen, landet. Oft, so wie bei mir zum Beispiel, treten Kopfschmerzen sehr plötzlich auf, also wenn ich viel Stress in der Arbeit habe oder rund um meine Periode, was wahrscheinlich hormonell bedingt ist. Die gehen dann auch wieder weg, also manchmal mit einfachen Schmerzmitteln, manchmal auch von selbst. Ab wann ist es denn bei Kopfschmerzen überhaupt ratsam, zum Arzt zu gehen? Ich war nämlich persönlich zum Beispiel noch nie beim Arzt und habe gesagt, Herr Doktor oder Frau Doktor, ich habe Kopfschmerzen.
Grundsätzlich als Neurologe muss ich natürlich schon sagen, eine Abklärung neurologischer Beschwerden inklusive Kopfschmerzen ist schon zu empfehlen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Form eines Kopfschmerzes hat, die möglicherweise auch keine Dramatik mit sich bringt, ist relativ hoch. Umgekehrt möchte man aber gerne ausschließen, dass natürlich irgendwas Dramatischeres, ich sage jetzt eben Hirntumor, Durchblutungsstörung, Blutung, und das sind aber akute Formen des Kopfschmerzes. Also das heißt, wenn jemand sagt, ich habe entweder noch nie in meinem Leben Kopfschmerzen gehabt oder ich kenne gewissermaßen Kopfschmerzen, ein bisschen so, wie Sie es geschildert haben, aber heute habe ich ganz andere Kopfschmerzen, die für mich massiv sind, dann ist das ein Alarmzeichen und das entspricht einer Notfallsituation. Also das heißt daran, wenn akuter, starker Kopfschmerz auftritt, dann ist das nicht etwas, wo man sagt, okay, jetzt lege ich mich halt ins Bett und warte, bis es vorbei ist. Das sollte man abklären lassen. Ist auch übrigens eine der häufigsten Zuweisungen und Vorstellungsdiagnosen in einer neurologischen Notfallambulanz, der akute Kopfschmerz.
Es gibt ja unterschiedliche Arten von Kopfschmerzen. Unter welchen leiden die Menschen denn am häufigsten?
Also die häufigste Art des Kopfschmerzes, da gehören sicher der sogenannte Spannungskopfschmerz dazu und die sogenannte Migräne. Zum Beispiel in Österreich, es gibt eine epidemiologische Studie, die durchgeführt worden ist, auch für Österreich. Man weiß, dass ungefähr 10% der Österreicherinnen und Österreicher an einem dieser beiden Kopfschmerzarten leiden. Also das sind immerhin knapp 900.000 Österreicherinnen und Österreicher, also substanzielle Gruppe. Alle anderen Kopfschmerzen sind dann unterschiedlich häufig, aber die zwei stehen definitiv im Vordergrund.
Migräne ist ja eben etwas, wo vor allem, zumindest nehme ich subjektiv so wahr, Frauen darunter leiden. Ist das so? Also sind Kopfschmerzen irgendwie geschlechtsbedingt?
Also bei Migräne ist es auf jeden Fall so, dass es eine größere Häufigkeit bei Frauen gibt. Und es ist auch eher etwas, was im jungen Erwachsenenalter, manchmal auch bei Jugendlichen, manchmal sogar auch bei Kindern beginnt. Aber dafür seltener bei Frauen nach dem Wechsel. Also das heißt, langläufig naheliegend ist, dass das tatsächlich auch hormonell verstärkt sein könnte oder sein dürfte. Und das ist oft bei Frauen eben an die Monatsregel gebunden, dass dann im Rahmen dessen Kopfschmerz, also Migräne, auftritt. Und das erklärt auch, warum die Häufigkeit eben bei Frauen größer ist als bei Männern.
Ich habe auch gelesen, dass gerade bei Migräne eine Diagnose oft sehr schwierig ist. Woran liegt denn das?
Also für die Neurologen ist nicht schwierig. Für uns ist es relativ einfach, nämlich man kann anhand der Schilderung der Beschwerden und der fast ein bisschen inquisitorischen Nachfrage, kann man sehr wohl eigentlich schon relativ klar sagen, das ist diese oder jene Kopfschmerzart. Oder man kann sogar auch voraussagen, da steckt nichts anderes dahinter. Ich meine, Migräne ist etwas, was ganz charakteristisch abläuft, auch wenn es manchmal individuelle Schwankungen oder Unterschiede gibt. Einer klassischen Migräne geht eine Phase, der, man sagt dazu, das Prodrom, also das heißt der Vorbote voraus. Dann kommt bei manchen Patienten eine sogenannte Aura.
Was heißt das?
Das heißt, Aura ist sozusagen, es ist eine Erscheinung, die vor dem Kopfschmerz auftritt. Und diese Erscheinung kann entweder sein, dass man zum Beispiel Geruchsempfindungen hat oder auch visuelle Empfindungen hat, wie zum Beispiel Blitze oder komische Flunzen, die durch das Gesichtsfeld durchhuschen, bis zu auch Gefühlsstörungen in einer Hand, im Gesicht oder auf einer Seite. Das ist etwas, was, ich meine, in dem Fall natürlich Menschen dann zu einer neurologischen Untersuchung führen. Also das heißt, das ist aber nicht die häufigste, sondern die häufigste ist ohne Aura. Und dann kommt eben die Kopfschmerzphase und dann kommt irgendwie die Nachphase, die Nachwehen dieser Migräneattacke. Also das läuft üblicherweise so ab. Grundsätzlich ist es streng einseitig. Also wenn jemand sagt, ich habe am Scheitel da Kopfschmerzen und das drückt mich nieder, das ist keine Migräne. Das ist einseitig, es ist pulsierend, es ist pochend, es ist stechend, verbunden mit Übelkeit, manchmal auch Erbrechen, und es ist oft verbunden mit einer sogenannten Foto- und Phonophobie, das heißt, man ist extrem geräuschempfindlich oder auch für helles Licht, und deswegen tun ja auch viele, die sich damit schon einen Umgang geschaffen haben, absondern, indem sie sich in ein stilles Kämmerchen zurückziehen und sagen, ich will nichts hören und nichts sehen.
Wie behandelt man denn jetzt Kopfschmerzen und im Speziellen vielleicht auch die Migräne? Gibt es dann einfach eine Tablette, die ich nehmen kann und dann ist es vorbei? Oder wie wird da vorgegangen?
Also es gibt immer zwei große Säulen. Natürlich die Konsumation einer Therapie ist die eine Möglichkeit. Die aktivere ist sozusagen Änderung des Lebensstils. Es gibt tatsächlich Triggerfaktoren für Migräne, bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelbestandteile, wie zum Beispiel Nitrite, das hat man zum Beispiel so in Hotdogs drinnen oder in irgendwelchen gegrillten Zeug. Es ist auch manchmal das Tannin in Rotweinen, die dazu führen können, auch manchmal irgendwelche anderen Bestandteile. Jedenfalls was nicht ist, ist Schokolade, das ist, möchte ich hiermit sagen, weil das etwas ist, was so ein bisschen eine Mehr ist, dass Schokolade Kopfschmerzen verstärkt. Das ist nicht der Fall. Also das heißt, es gibt diese zwei Faktoren. Lebensstilfaktoren mit bestimmten Vermeiden von auslösenden Faktoren, Nahrungsbestandteilen, körperliche Betätigung ist manchmal gut, manchmal aber in der Phase natürlich schlecht. Und das Zweite ist natürlich die medikamentöse Therapie, wie schon genannt. Da gibt es also zwei Möglichkeiten. Das eine ist die akute Behandlung. Also das heißt, wenn jemand in einer Migräneattacke ist, etwas akut gegen den Schmerz, gegen die Übelkeit zu tun. Und das Zweite ist, wenn das sehr häufig auftritt, diese Attacken, dass man eine Vorbeugung macht.
Ich habe auch gelesen, es gibt ganz unterschiedliche Behandlungsmethoden, eben neben Medikation. Sport haben Sie auch schon angesprochen, dann gibt es sowas wie Biofeedback, es gibt diverse Hausmittel. Ich habe gelesen, ein Piercing im Ohr, wo eine bestimmte Stelle punktiert wird, soll helfen. Also anhand dieser unterschiedlichen Behandlungsmethoden erkennt man doch einerseits, dass es ein großes Problem ist für viele Menschen und auf der anderen Seite, dass es offenbar nicht so eindimensional zu behandeln ist.
Das ist absolut richtig. Ich meine, das ist, in der Neurologie sind wir häufig mit sozusagen chronischen Erkrankungen konfrontiert. Da gehört natürlich die Migräne als auch chronische Erkrankung dazu, weil das haben Menschen viele Jahre oder ihr Lebtag lang. Das heißt, bei chronischen neurologischen Erkrankungen gibt es alle möglichen natürlich Behandlungsüberlegungen, auch eben so wie Sie gesagt haben, Hausmittelchen, weil natürlich jeder, jede auch individuell unterschiedliche Herangehensweisen hat. Und das ist ja auch in Ordnung, weil man kennt sich ja hoffentlich selber am besten und auch was einem gut tut. Und manche Dinge, die also auch tradierten Therapien entsprechen, ist ja nicht eine Sinnhaftigkeit abzusprechen. Dann ist natürlich, wie Sie gesagt haben, auch das Spektrum der Möglichkeiten der therapeutischen, medizinisch-medikamentösen Möglichkeiten relativ breit. Das liegt aber auch daran, dass man das sehr stark individualisieren möchte und nicht alle über einen Kamm scheren. Und wie gesagt, manche brauchen keine Vorbeugung, weil eben die Migräneattacken selten genug auftreten. Oder umgekehrt gibt es auch Medikamente, die eben dann individuell nicht so helfen, wo ich dann die nächste Stufe machen muss.
Ja, bevor wir hier gleich in eine kurze Kaffeepause gehen, treue Podcast-HörerInnen wissen schon, dass das jetzt nicht heißt, dass eine Werbeeinschaltung kommt. Nein, sondern dass wir gleich die Gelegenheit haben, Professor Berger ein wenig näher kennenzulernen. Wir machen es jetzt gleich so, wie es hier im Austria Center Vienna bei großen Kongressen auch gemacht wird. Wir schnaufen kurz durch, holen uns eine Tasse Kaffee und wir plaudern übers, ja, auch übers Kaffeetrinken, aber vor allem über Vorlieben im Job oder tägliche Herausforderungen. Davor gibt's aber noch einen Hinweis in eigener Sache. Dr. Thomas Berger war nämlich schon in der ersten Verstehe-Staffel zu Gast und da hat er über mögliche Folgen einer Corona-Erkrankung gesprochen. Im Rahmen der Post-Covid-Ambulanz an der Med-Uni Wien forscht er nämlich im Bereich der Neurologie zu Long-Covid. Das war auch ein sehr interessantes Gespräch und an dieser Stelle möchte ich es gerne nochmal besonders empfehlen.
Die Kaffeepause.
Zeit für eine kleine Pause. Sie haben eh den Kaffee vor sich stehen. Wie trinken Sie einen Kaffee denn eigentlich am liebsten?
Schwarz, ohne nix.
Eine Horrorvorstellung für mich. Sie sind Leiter der Uniklinik für Neurologie an der Medizinischen Universität Wien. Was gefällt Ihnen denn an Ihrem Job am besten?
Na, am besten gefällt mir erstens einmal, mein Leben lang habe ich mich für universitäre Medizin interessiert. Das heißt, das ist die drei Bausteine, geht um Patientenversorgung, Behandlung, das, also sprich der klinische Teil, der zweite ist der Forschungsteil, die dritte ist Lehre. Und Lehre heißt ja nicht nur studentische Lehre, sondern natürlich auch postgraduale, also das heißt Ausbildung von Fachärztinnen und Fachärzten, aber auch darüber hinaus. Also die drei Dinge. Was mir aktuell am besten gefällt, ist, ich habe ein super tolles, riesiges Team. Die Atmosphäre ist extrem gut. Also man muss dem entgegentreten, dass manchmal in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung ist, wir sind sehr hierarchisch organisiert und da gibt es also ein Hacken auf den anderen und Ausspielen des einen. Also davon ist überhaupt keine Rede, sondern das ist ein super gutes Team mit ganz vielen unterschiedlichen Schwerpunkten, klinisch, aber auch wissenschaftlich. Und es ist die Medizinuniversität Wien, muss ich schon auch sagen, eine dermaßen große wissenschaftliche Spielwiese, wenn ich das so salopp formulieren darf, bietet ein Hinterland an neurowissenschaftlichen Aktivitäten in Wien, von der Technik über die BOKU, über die Akademie der Wissenschaften etc. etc., das alles extrem spannend ist.
Die Neurologie ist ja auch sehr eng mit der Psychiatrie verbunden. Ich habe mal gehört, die Neurologie beschäftigt sich mehr mit der Hardware, die Psychiatrie mehr mit der Software. Warum sind Sie Neurologe und nicht Psychiater geworden?
Dem kann ich kontern, ich bin Neurologe und Psychiater.
Ah!
Weil also ich noch einen alten Doppelfacharzt habe, wiewohl jeder Psychiater mich auslachen würde, weil ich nur ein Jahr Psychiatrie gemacht habe in meiner Ausbildung und 5 Jahre Neurologieausbildung, während die alten Psychiater mit Doppelfach das umgekehrt gemacht haben. Aber es ist schon richtig, nicht? Ich habe schon auch einen Faible für psychiatrische Patientinnen und Patienten. Das mutet jetzt vielleicht skurril an, aber ich habe einen grundsätzlichen Faible für persönliche Geschichten. Und natürlich ist das in der Psychiatrie manchmal noch artikulierter, vielleicht auch manchmal skurriler als in der Neurologie. Und gleichzeitig ist aber eben, obwohl es diese Trennung gibt, der Fächer, gibt es einen sehr großen, überlappenden Bereich, um nicht zu sagen Grauzone, zwischen Neurologie und Psychiatrie.
Müssten Sie einem Kind das menschliche Gehirn beschreiben? Was würden Sie sagen?
Naja, ich würde sagen, das ist ein sehr unattraktiver Fettbatzen, der aber aus so vielen Nervenzellen besteht, dass wenn man auf den Himmel schaut, um die Sterne anzuschauen, sich das ungefähr verzehnfacht vorstellen muss, so viele Nervenzellen in diesem kleinen Batzen Fett gibt es.
Wir haben jetzt schon sehr ausführlich über Kopfschmerzen, Migräne gesprochen, welche unterschiedlichen Arten es da gibt, welche Therapiemethoden, wie man vielleicht als Betroffener damit umgehen kann. Wenn jetzt jemand von Kopfschmerzen betroffen ist und das Gefühl hat, ja, seit der Pandemie, seit über 2 Jahren irgendwie, das wird immer stärker, ich kann mich nicht mehr entspannen, ich habe das Gefühl, das hängt auch mit den Kopfschmerzen zusammen. Haben Sie da Tipps, was man tun kann, um dagegen zu wirken?
Also ich kann das nur ableiten aus sozusagen den nicht-medikamentösen Therapien, die es auch für Migräne oder Spannungskopfschmerz gibt. Und da ist ganz klar, dass 2 wesentliche Punkte eine Rolle spielen. Das eine ist Entspannungstechniken. Und da können Sie machen, was Sie wollen, vom Yoga bis zum Jacobson-Entspannungstraining, bis zu Biofeedback, bis zu was auch immer man persönlich zur Entspannung tut. Oder das zweite ist auch körperliche Betätigung. Und ich meine, ich glaube, gerade in den Zeiten der Physical Distance, also wo wir alle forciert waren, uns persönlich mit persönlichen Kontakten zurückzuhalten, aber gleichzeitig ja die Möglichkeit hatten, zur Steigerung des körperlichen Wohlbefindens uns in der freien Natur aufzuhalten, glaube ich, ist schon hilfreich, um einen besseren Umgang mit körperlichen Beschwerden aller Kopfschmerzen zu haben. Und das sollte man tun.
Ich habe auch gelesen, wenn man Kopfschmerzen hat, kann es sehr hilfreich sein, auch sowas wie ein Kopfschmerztagebuch zu führen. Es gibt mittlerweile diverse Apps, die das auch übernehmen. Wie sinnvoll ist so etwas?
Naja, ich meine, es führen alle Kopfschmerz-Spezialambulanzen, die es an neurologischen Abteilungen in Österreich gibt, haben diese Möglichkeit und tun das auch verteilen, Kopfschmerzkalender. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, um auf der einen Seite in der diagnostischen Phase tatsächlich die Häufigkeit der Kopfschmerzen dokumentiert zu sehen. Umgekehrt ist es natürlich auch für Betroffene, wenn sie dann zum Beispiel eine Therapie machen, ob das jetzt medikamentös oder nicht medikamentös ist, auch sehen, aha, es nimmt jetzt in meinem Tagebuch Kopfschmerzen, nimmt auf einmal die Häufigkeit ab. Das heißt, es hat ja auch eine gewisse selbstüberzeugende Aktivität. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, man muss das mit einer gewissen Balance sehen, weil man kann natürlich jemanden auch auf ein Problem fixieren, nicht? Indem man sagt, schreiben Sie alles auf und passen Sie auf wie ein Haftelmacher auf jeden Wimpernschlag, den Sie tun. Und sobald Sie irgendwas hinterm Ohr spüren, schreiben Sie auf, Kopfschmerz bahnt sich an. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Aber was ich damit sagen will, man kann auch jemanden auf ein Problem fixieren. Deswegen ist es, glaube ich, auch ratsam, ja, neben der Diagnose von Kopfschmerzen auch diesen Umgang, nicht? Was macht Sinn, wenn jemand ein Tagebuch-Freak ist, dann ist es eh okay, nicht? Wenn jemand sich eher dazu genötigt fühlt, dann ist es vielleicht nicht so gut.
Verstehe. Herzlichen Dank, Herr Professor Berger, für das Gespräch und mögen Sie selbst nie Kopfschmerzen bekommen.
Ja, ich wünsche es mir auch sehr.
Die Autorin und Filmemacherin Barbara Kaufmann gehört nicht zu den glücklichen, kopfschmerzlosen Menschen. Im Gegenteil, seit vielen Jahren plagen sie Migräneattacken, die zuletzt schlimmer geworden sind. Warum die 44-Jährige für einen anderen Umgang mit Migräne und Schmerzen generell plädiert, hören Sie in der nächsten Podcast-Folge.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.